Ja, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge Ergebnisorientiert. Ich freue mich riesig, heute einen ganz, ganz besonderen Gast bei uns in der Show begrüßen zu dürfen. Ulrike Eichhorn. Ja, ich kenne Ulrike von der GSA, German Speaker Association, und sie ist so eine taffe Frau. Das, was sie in die Welt hinausträgt, vor allem für Frauen, das finde ich so großartig, dass du das machst, Ulrike. Ich würde sagen, stell dich doch einfach in 2, 3 Worten selber vor. Herzlich willkommen, liebe Ulrike.
Ja, 2, 3 Worte, da fängt sie schon mal an, lieber Ernst. Wie soll das in 2, 3 Worten gehen? Also die Eichhorn, so werde ich weitläufig genannt. Mein Motto, mein Slogan, Ziele setzen, Gas geben. Aber ich denke, das wird uns jetzt auch die nächste Stunde begleiten. Und das Thema mit den Frauen, mit den Kundinnen ist ja ein Punkt in der gesamten Vielfalt dessen, was mich seit über 20 Jahren begleitet. Und ich freue mich schon, dass wir gemeinsam hier eintauchen, und bin bereit auf deine spontanen Fragen, weil das ist ja immer die Challenge.
So schön, ich finde das auch ganz toll. Du hast auch gar nicht nach den Fragen gefragt, weil ich mag einfach den Podcast, ich mag so Interviews, einfach wenn sie natürlich sind, menschlich sind, authentisch, und das kommt einfach ganz, ganz cool rüber. Ja, und machen wir eine kurze Reise ganz, ganz schnell in deine Kindheit. Wo bist du aufgewachsen? Bist du in einem Unternehmerhaushalt aufgewachsen?
Ich komme aus Salzburg, aus der Stadt Salzburg, bin, wie man immer sagt, eine der wenigen echten Salzburgerinnen. Meine Eltern waren beide angestellt. Ja. Das, was ich so rückblickend gemerkt habe, ich dürfte, aber ich glaube, das war so ein Beitrag meines Papis, der mich hier begleitet hat, sehr zielorientiert sein. Als Kind, als Jugendliche habe ich das natürlich noch nicht so genannt. Da nimmt man sich einfach was vor, zieht es durch und dann hat man es erreicht oder auch nicht, wie gewünscht. Aber dann mit zunehmendem Alter, wenn das Thema Ziele und so weiter plötzlich ein Thema wird oder ein Wording in deinem Sprachschatz, dann ist mir so rückblickend das schon sehr eingeleuchtet, dass das so ein Gen in mir sein dürfte, dass ich mir immer was vornehme und das dann auch tatsächlich durchziehe.
Wow, wie hat sich dann das geäußert? Was hat denn da dein Papa gesagt?
Du, mein Papa ist selber jemand, der sehr ehrgeizig ist, sehr genau. Er ist zum Beispiel Sportschütze, ist jetzt fast 90. Wow. Und wenn er etwas angeht, dann, wie man bei uns halt so flapsig sagt, dann gescheit. Das heißt, er ist auch jemand, und da ist er für mich ein großes Vorbild, der auch immer das halbvolle Glas sieht. Und er ist auch jetzt jemand, der immer noch als Sportschütze aktiv ist. Also er war nicht nur zigfach Staatsmeister, sondern ist auch jetzt bei den Landesmeisterschaften immer noch ganz vorne dabei. Und seine Konkurrenten sind oft 20, 25 Jahre jünger. Aber er schafft es immer noch mit Training, mit Fleiß, mit Mentaltraining, diesen Schießwettbewerb dann so gut hinzubekommen, und lässt sich auch von irgendwelchen Schicksalsschlägen dann nicht abbringen, sondern versucht dann immer das Beste draus zu machen. Und so gesehen ist er da schon ein großes Vorbild und hat mir das irgendwo auch immer wieder vorgelebt und mitgegeben.
Wow, wunderschön. Ja, da verbindet uns ja auch hier was zusammen, ja. Mein Vater ist 96 geworden, ja. Der war bis wenige Jahre vor seinem Tod, war auch noch Sportschütze, leidenschaftlich.
Ah, schön.
Sehr, sehr schön. Also da haben wir ja die besten Gene mitbekommen zum Altwerden.
Auf jeden Fall. Wir haben auch am 30. September die größte Mutprobe meines Lebens gemeinsam durchgeführt, also einen Tandemsprung. Und er war mit Abstand der Älteste in dem Tandem-Team, der da mitgesprungen ist, war aber völlig relaxed und gechillt und hat es einfach nur genossen. Und die Jungs, die da mitgesprungen sind, die waren also wirklich schwer beeindruckt, mit welcher Ruhe und auch mit welcher Leichtigkeit er das Thema angegangen ist, und gesagt, will er sofort wieder machen, weil diese Freiheit bei diesem 200 km/h Fall, bei diesem freien Fall, das ist einfach das Schönste. Und ja, das war schon sehr beeindruckend, das mitzuerleben. Und meine Nerven haben da sicher mehr geflattert als seine.
Was für ein Magic Moment, sein Papa mit 90 Jahren mit ihm zusammen aus dem Flieger rauszuspringen, ja? Boah, wunderschön, klasse. Wie war es bei dir in der Schule? Warst du da strebsam oder warst du eher Minimalist, so wie ich?
Nein, das Minimalistische ist mir nie so gelegen. Also ich hatte auch in der Schule und auch lange Zeit in meinem Berufsleben so dieses diesen, ich sage jetzt mal auch typisch weiblichen Stolperstein des Überperfektionismus.
Wow.
Also in der Volksschule war es mir noch nicht so bewusst, aber dann im Anschluss, da war's, hat es mich dann schon begleitet. Also ein normales Abitur, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, das wäre für mich nicht gegangen, da musste die Auszeichnung sein. Okay. Auch wenn dann 20 Jahre nachher kein Mensch mehr danach fragt, aber das war der eigene Anspruch, weißt du. Und da habe ich sicher mir selber und auch meinem Umfeld, auch Projektpartnern dann in der Selbstständigkeit und auch schwer gemacht, weil ich halt dann auch an mich selber sehr einen hohen Anspruch hatte. Und das musste ich selber lernen, aus diesem Perfektionsanspruch rauszukommen. Ich hatte dann einen Professor an der Uni, der hatte mal zu mir gesagt, lieber Ulrike, versuch mal Perfektion durch Professionalität zu ersetzen.
Okay.
Weil Professionalität erlaubt auch, niederzufallen, Fehler zu machen. Blöd ist ja nur, wenn du dann liegen bleibst und nicht wieder aufstehst. Aber wenn du sagst, okay, jetzt bin ich niedergefallen, aufstehen, abputzen, Krone richten, wie wir sagen, und dann auch weitergehen und aus den Fehlern zu lernen, das ist Professionalität. Weil wenn man perfekt ist, was ist denn dann morgen? Fangen wir dann morgen an zu sterben oder was ist dann morgen? Aber Professionalität erlaubt halt, immer besser zu werden, ja, sich selber auch immer wieder zu hinterfragen, auch Fehler machen zu dürfen und sagen, okay, so ist das Leben, what else? Was lerne ich draus? Und ich glaube, das können viele bestätigen, aus den Fehlern lernen wir halt am meisten. Egal, ob jetzt im Berufsleben, im Privatleben oder auch im Sport. Und da gefällt mir diese Metapher sehr. Und ich konnte das wirklich auch in mein Leben integrieren, dass ich jetzt auch sage, okay, wo oder in welchem Bereich möchte ich auch wirklich mindestens 100-120% bringen oder wo dürfen auch die 80% genug sein? Und ich erlebe es halt in meinen Vorträgen oder im Coaching oft, dass nicht nur mir so geht, sondern auch vielen anderen.
Wow, das finde ich sehr, sehr cool. Also ein toller Professor, ganz, ganz klasse. Ja, Perfektionismus, das hindert uns definitiv voranzukommen. Professionalität, ja, hammermäßig cool, ja. Sehr, sehr, sehr schön. Also, das heißt, du bist immer schon ehrgeizig gewesen, zielorientiert. Und wie kamst du dann in diesen Beruf hinein, wo du dich jetzt befindest? Wie ist das passiert? Weil man wird ja nicht als Speaker geboren.
Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Also, ich bin jetzt seit über 20 Jahren selbstständig im Bereich der strategischen Unternehmensberatung und als Trainerin und hatte vor 11 Jahren einen Magic Moment, wie du vorhin angesprochen hast, indem ich auf ein Sommerfest eingeladen war in Salzburg. Ich wollte eigentlich gar nicht hingehen und irgendwas, so eine tiefe Stimme in mir sagte mir, geh doch hin. Ja. Kam dann mit jemandem ins Gespräch und ich hatte damals so meine ersten Vorträge, aber das war noch weit weg vom klassischen Speaking gehalten und die Dame sagte mir, ach, du solltest dich mit meinem Mann unterhalten, da wurde doch gerade ein Rednerverband gegründet. Okay. Und das war damals der Günther Sator, ein Gründungsmitglied von der GSA, von der German Speakers Association, das war damals im August, ich werde es nie vergessen, und der sagte mir, du musst unbedingt zu uns kommen, in einem Monat haben wir unsere erste Convention, damals noch in Herzogenaurach, im tiefsten Bayern, habe ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie gehört.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen schon mal gehabt hast, aber das passt für mich zu diesem Magic Moment dazu. Ich hatte plötzlich so eine innere Gewissheit, ich muss dahin. Ich konnte nicht sagen, warum, aber da hat mich wirklich von innen oder von oben oder von außen, keine Ahnung, wo jemand etwas hingezogen. Ich war dann 2 Tage später Mitglied und ich wusste, ich muss nach Herzogenaurach und ab dem Zeitpunkt war ich also völlig geflasht. Habe dann auch internationale Netzwerke zu dem Thema aufgebaut und durfte dann wirklich vieles, was die GSA auch angeboten hat, vom Mentoring-Programm über die GSA University als erstes, über den CSP dann vor 2 Jahren in Washington. Also vieles auch nützen und vieles lernen durch die GSA und freue mich jetzt besonders, dass ich auch doch einiges zurückgeben kann, zum Beispiel auch als Dozentin bei der German Speakers Association bei der University.
Wow, sehr, sehr schön.
Also wäre ich damals nicht dorthin gegangen, wäre das alles nicht passiert. Es musste so sein.
Ja, das kenne ich sehr, sehr gut, Ulrike. Manchmal hat man einfach so eine Eingebung, obwohl man nicht will, dann geht man einfach hin und es fügt sich einfach alles.
Ja. Richtig, ja.
Was hast denn du vorher gemacht, bevor du vor 20 Jahren? Also du warst in der Schule, dann hast du Abitur gemacht, schätze ich mal.
Ja, dann habe ich Abitur gemacht. Ich habe dann noch ein Jahr ein zweites Abitur nachgemacht. Das war damals in Österreich möglich. Okay. Und dann habe ich zu arbeiten begonnen. Nebenbei Jus studiert. Habe aber dann gemerkt, so nach dem ersten Studienabschnitt, das ist doch nicht meine Welt. Ja. Und bin dann in Konzernen tätig gewesen, auch als Assistentin der Geschäftsführung. Kam dann auch, damals war das Alcatel, also großes Telekommunikationskonzern, wurde ich damals die erste Auditorin für Managementsysteme im Konzern. Okay. Und war dann auch so ein Stück Vorreiterin im Sinne von, da gibt es jetzt unter den vielen männlichen Auditoren auch ein weibliches Gesicht. Und habe dann wirklich an diesem Thema Prozessmanagement Blut geleckt, wie man so schön sagt, und habe mich mit diesem Thema auch selbstständig gemacht, ja, weil ich damals ein großes Projekt angeboten bekam, das für mich einfach grandios war, um mich in dieses Wasser der Selbstständigkeit hineinzustürzen. Und die darauffolgenden Studien habe ich dann eigentlich alle erst neben meiner Selbstständigkeit gemacht, weil die gab es damals noch gar nicht.
Okay, also das heißt, du warst damals schon so ehrgeizig und bist aufgestiegen in die Karriereleiter. Und dann hat dir irgendjemand was Tolles angeboten in die Selbstständigkeit und dann bist du einfach gesprungen. Ist das richtig?
Genau. Mit Mut, ohne noch zu wissen, was jetzt genau passiert. Aber das, was ich wusste, und das war für mich auch die große Chance, ich habe da jetzt mal die Möglichkeit, 1,5 Jahre mit einem Unternehmen konkret zusammenzuarbeiten. Das heißt, ich habe jetzt einmal ein Fixeinkommen, ja, und kann mir dann parallel dazu mein Business aufbauen. Und dann bist du eh gefordert, ja.
Ja, sehr, sehr gut. Das heißt, die haben dich sozusagen abgeworben von dem Konzern, kann man das so sagen?
Ja, das war jetzt schon mal so die schöne Stufe, die schöne Brücke in die Selbstständigkeit, ja, hinein. Und ich muss sagen, ich habe es auch bis jetzt keine Sekunde bereut.
Wow, ja, das kann ich nur bestätigen. Ich war von der ersten Minute an selbstständig. Ich habe noch eine Lehre gemacht, ja, als Kaufmann in St. Moritz. Und das war so für mich so eine Qual. Und ich habe damals gleich gesagt, ich gehe in die Selbstständigkeit. Ich ertrage es nicht, wenn einer über mir ist und mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Ja,
ja, es tut auch sehr viel mit dir selber. Speziell die Anfangszeit, weil es einfach die Eigenverantwortung, die eigene Disziplin, die du aufbringen musst, auch das eigene Leben einzuteilen, weil dieses von in der Früh bis am Abend und dann ausstempeln und das Montag bis Freitag, das fällt einfach völlig weg. Das heißt, alles, was du tust, aber auch nicht tust, an Entscheidungen hat Auswirkungen und das unmittelbar. Und das sind einfach Themen, die vielleicht manche dann nicht beachten, wo ich sage, ja, das ist wertvoll, wenn man sich das auch überlegt, bevor man in die Selbstständigkeit geht. Also ich habe auch im Coaching immer wieder Personen, die das mit überlegen. Und da ist es dann natürlich schön, so eigene Erfahrungen mit hereinbringen zu können.
Sehr, 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 sehr wertvoll, was du sagst. Es hat unmittelbare Auswirkungen. Ich erlebe sehr oft, dass jemand sagt, ah, weißt du was, ich mache mich jetzt selbstständig, dann bin ich endlich frei und dann kann ich schaffen, wann ich will, ja. Und da muss ich immer mal kurz sagen, ey, stopp, am Anfang wirst du nicht schaffen, wann du willst, am Anfang wirst du mehr schaffen müssen, ja, weil du noch gar nicht weißt, was funktioniert. Später kannst du es dir einteilen, ja.
Richtig, richtig. Also am Anfang gilt es schon ganz bewusst strategisch und da bin ich einfach zu sehr Stratege oder Strategin, sich halt zu überlegen, was ist denn mein Produkt, was ist denn meine Dienstleistung? Ja. Gibt es die schon? Braucht die irgendjemand? Das sollte ich mir schon im Vorfeld überlegen, zumindest einmal die ersten wichtigen Rahmenbedingungen, um einfach nicht so niederzufallen, weil man plötzlich sagt, oh, das habe ich nicht gewusst. Also hier Businessplanung oder wie immer man das dann auch nennen mag, das ist schon etwas, was auch mit der Verantwortung fürs eigene Leben zu tun hat, sich genau diese Punkte mit zu überlegen, wie gestalte ich denn mein Business? Ja, da geht es jetzt nicht nur um die Infrastruktur, sondern da geht es in erster Linie mal um das Produkt oder die Dienstleistung, inklusive auch, gibt es einen Markt dafür? Und wie erfährt denn der Markt, dass es mich gibt? Und was heißt das jetzt auch für mich, für meine Zeit, für meine Ressourcen? Was kann ich selber machen? Welches Know-how muss ich mir auch dazu holen? Weil der Tag hat einmal nur 24 Stunden und die Woche nur 7 Tage. Und dann sind wir aber wieder sehr schnell bei dem Thema, auch wenn es Spaß macht, ist Arbeit Arbeit. Das ist auch etwas, was ich lernen musste, ja, dass du auch Regenerationsphasen brauchst, weil der Körper auch nicht bis an alle Grenzen belastbar ist.
Ja, sehr, sehr gut. Das Know-how dazu holen. Ganz, ganz wichtig. Gucken, wer hat was, was ich noch nicht kann? Wie kann ich mir das einkaufen? Wie kann ich mir das Leben erleichtern? Es geht ja nicht darum, mehr zu schaffen, sondern intelligenter zu schaffen, ja?
Genau.
Ja, und sich vorher Gedanken zu machen. Und ich erkenne hier auch ganz, ganz klar einen roten Faden. Du warst fleißig. Viele Leute sagen, ja, wieso soll ich für meinen Chef so fleißig sein? Da habe ich doch nicht so viel davon. Und du warst einfach fleißig und das fällt dir auf nach außen, ja?
Ja, das auf jeden Fall. Das ist dann auch mit der Sichtbarkeit und gerade in der Selbstständigkeit, wobei ich betreue einfach viele, viele Unternehmen auch als Angestellter, kommt man über dieses Thema des lebenslangen Lernen nicht mehr hinaus. Bei mir war es halt dann das erste Studium der Organisationsentwicklung und dann habe ich halt noch Wirtschaftstraining draufgesetzt und dann habe ich auch noch Professional Speaking draufgesetzt, weil es einfach halt in unserer Zeit ein absolutes Muss ist, sich auch zu überlegen, wo will ich denn hin, welches Know-how, welche Kompetenz brauche ich, um mich selber zu positionieren. Und das ist jetzt als Selbstständiger genauso wie innerhalb eines Unternehmens. Ja. Je stärker ich auch meine Position, meine Personenmarke im Unternehmen stärke und sichtbar mache, umso eher werde ich auch wahrgenommen. Also das sehe ich von Angestellten zu Selbstständigen gar nicht so viel Unterschied. Und gerade im Unternehmen wird es oft sehr vernachlässigt.
Wow, du sprichst mir so sehr aus dem Herzen. Ich meine, das erleben wir immer wieder, wenn wir unterwegs sind, die Dienstleister, da fehlt manchmal jede Power, jedes Engagement fehlt. Und ich denke immer, ey Leute, so kommt ihr nicht weiter in eurem Leben. Ja. Ihr werdet immer gleich viel verdienen, ihr werdet immer in der Mühle sein, ihr werdet immer Lebenszeit gegen Geld verkaufen. Bringt doch einfach das, was du gesagt hast, 120%, ich sage immer, 100% ist normal, plus 10% und Herzblut, das Feuer der Begeisterung.
Genau.
Und dann fällt's auf, genau das, was du sagst. Dann wirst du auch als Angestellter zu einer Marke. Und wenn es dein Chef nicht checkt, aber es checken andere drumherum und die Kunden checken es, ja.
Richtig, richtig. Und die Arbeitswelt hat sich ja auch insofern verändert. Ja. Ich erlebe es jetzt immer wieder auch in unterschiedlichsten Unternehmen und Unternehmensgrößen. Du hast den Facharbeitermangel, du hast auch den Run um die besten Personen. Die Unternehmen beschäftigen sich mit Employer Branding, wollen attraktive Arbeitgebermarken sein. Und da gehört einfach mehr dazu, als jetzt nur Essensmarken zu Mittag oder Ähnliches. Ja. Da hat sich der Markt extrem gedreht und da geht es auch darum, nicht nur, wie bekomme ich die Besten, sondern wie halte ich auch die Besten.
Ja.
Und das hat sich schon sehr stark verändert, auch mit den Ansprüchen der nächsten Generation, die vielfach auch miterlebt hat, wie die eigenen Eltern kaum zu Hause waren, nur gearbeitet haben. Vielleicht ist dann auch der Papa, meistens halt noch in dieser Generation der Vater, dann irgendwann mit 50, 55 mit Herzinfarkt weggefallen, weil er nur gearbeitet hat. Ja. Und die haben jetzt andere Prioritäten. Da ist das Leben schon auch sehr wichtig und nicht mehr nur die Karriere um jeden Preis im Vordergrund.
Ja.
Das heißt, es ist jetzt eine große Herausforderung auch für die Unternehmen, das zu erkennen und zu sagen, wie bekomme ich denn diese ganzen Anforderungen auch in die Balance? Und da sind die Führungskräfte dann halt als Vorbild gefordert und die haben ja sehr oft die meisten Probleme damit, auch einmal dieses Mindset zu verändern.
Ja, sehr so. Nicht nur die. Ich erlebe, dass so viele Menschen haben Probleme, ihr Mindset zu verändern. Und dann heißt es oft, das kennst du ja auch. Ist so, war schon immer so. Und eine Frage noch für unsere Zuhörer. Employer Branding, weil das kennt nicht jeder. Kannst du das ganz kurz erklären? Oder?
Employer Branding ist nichts anderes wie, da geht es darum, eine attraktive Arbeitgebermarke zu sein.
Ja.
Das heißt, wie kann ich als Unternehmen nach außen attraktiv für Bewerberinnen und Bewerber sein? Ich hatte vor kurzem einen Vortrag dazu vor Entscheidern und ich sagte, meine Damen und Herren, Sie haben alle schon eine Arbeitgebermarke. Da war das große Staunen und Stirnrunzeln und sage, na klar, wenn Ihre Mitarbeiter am Abend nach Hause gehen oder auf ein Bier und über das Unternehmen reden, dann reden die über ihre Marke. Die Frage ist nur, gefällt Ihnen das, worüber die sprechen oder gefällt es Ihnen nicht? Die Marke haben Sie schon. Jetzt geht es darum, wenn Sie da die Marke verändern wollen, dann braucht sie auch entsprechende Maßnahmen. Und da reicht es nicht, neue Hochglanzfolder zu erstellen, sondern die Arbeitgebermarke fängt im Unternehmen an.
Ja.
Und erst wenn das innen wirklich so ein verwobenes, begeisterndes Netzwerk ist, dann kann es auch nach außen pulsieren, nach außen auch strahlen, weil nicht schlimmer, es wird irgendwas versprochen und sie haben intern dann nicht gehalten, dann ist es wie ein Schuss ins Knie.
Ich muss gerade so schmunzeln. Ich habe jetzt gerade an Leitbilder gedacht, die ja viele Firmen aufhängen. Ja.
Ja.
Dann frage ich immer, wer hat das gemacht? Hat man euch das gesagt? Lebt ihr das? Ja, weil die nehmen oft alles andere, aber nicht das Leitbild. Ja,
ja, genau. Dann wird es eher zum Leitbild mit
weichen ja, D. Ja. Sehr gut. Also, ja, ganz gut.
Auch das ist das Thema, keine Frage. Ja, ja, und das ewige Jammern, du kennst es ja auch. Das ja. ist auch etwas, was halt dann wieder jede Person individuell betrifft, aber...
Ja, super. Ja. Das kenne ich zu Genüge. Ja. Ich meine, ich war früher auch ein Jammeronkel, das glaubt man heute gar nicht mehr. Ich habe auch immer gejammert.
Tatsächlich?
Ja, total. Ich habe allen anderen die Schuld gegeben. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, ey, ernst, so kannst du nicht weitermachen. Und ich habe dann zur Selbsttherapie, habe ich eines meiner Bestsellerbücher geschrieben, hör endlich auf zu jammern, ja. Und das hat so reißenden Absatz, weil da geht es nämlich genau um das Thema. Ja, hör auf, sei dankbar. Und das, was du gesagt hast, lebenslanges Lernen, das ist genau das Thema. Ich sage dazu immer Seminare, von der Wiege bis zur Bahre. Ja,
ja, auch das ist ein guter Hinweis, ganz genau. Also mein Lebensmotto, neben dem mit den Zielen, ist ja immer dann, wenn du eine Entscheidung triffst, nimmst du dein Leben selbst in die Hand. Wow. Und das ist halt so ein Punkt, den wollen Menschen, die gerne jammern, die wollen diesen Satz nicht hören. Weil das Jammern, ja, jeder jammert mal. Ja, ich jammere auch mal. Aber von dem reden wir ja nicht, sondern von Personen, die halt immer jammern. Ja, und dann genau. sind immer die anderen schuld. Ne? Das ist der böse Chef und es sind die bösen Kollegen und es ist der böse Partner und es ist der böse Staat und die Gesellschaft und wer auch immer noch Schuld hat. Aber sich einmal selber in den Spiegel zu schauen und zu sagen, okay, was kann denn ich an der Situation ändern? Ja. Wir können oft Rahmenbedingungen nicht wirklich verändern oder auch Schicksalsschläge, um jetzt einmal einen dramatischen Punkt mit hereinzubringen. Wir können das nicht verändern, aber wir haben immer in der Hand, wie wir damit umgehen.
Ja, genau.
Und das ist für mich so der Punkt. Ja, ich glaube, jeder Mensch, der erfolgreich ist, der war auch schon ganz tief unten. Und ja. Mir persönlich ist so ein Leben lieber ja. als so eines. Und dann einmal darauf zu vertrauen, wenn du halt wieder mal unten bist oder mal hinfällst, okay, ich weiß, ich kann auf mich selber vertrauen, ich stehe auch wieder auf, das werde ich schon schaffen. Ja. Das ist dann schon etwas sehr Nützliches und dann auch zu sagen, okay, ich kann jetzt den Umstand nicht verändern, ja. aber ich nehme jetzt in die Hand, wie ich damit umgehe. Und das ist ein cooles Gefühl, wenn man das auch öfter gemacht hat, weil dann wird so dieses innere Vertrauen sehr stark.
Ah, wunderschön. Du sprichst mir so aus dem Herzen, Ulrike. Es ist mir eine Freude, dir zuzuhören. danke für deine Inputs und auch im Namen unserer Zuhörer. Ja, die Frage ist immer, egal was passiert in unserem Leben, die Frage ist, wie reagiere ich drauf? Und da haben wir ja das traurige und dennoch schöne Beispiel von Viktor Frankl, ja. Dir bestimmt auch ein Begriff. Und was er erlebt hat im KZ, und er sagte, die können mit mir machen, was sie wollen, aber wie ich darauf eingestellt bin, mein Inneres, da kommen sie nicht hin. Ich entscheide. Und du hast auch sehr, sehr schön gesagt, ja, Selbstständigkeit, da fällt man auch immer mal wieder hin. Es gibt auch immer wieder Flaps, ja. Und du hast auch sehr schön gesagt für die Zuhörer, lieber mal rauf, mal runter, anstatt so ganz so vor sich hin plätschern. Ich nenne das so lauwarm sein. Also ich bin lieber ganz heiß und dann wieder mal ganz kalt. Und das hält mich lebendig. Und du hast es ganz am Anfang gesagt, aus jeder Krise, wenn du wieder aufstehst, kommst du ja viel, viel gestärkt davor, ja.
Richtig,
ja. Mhm. Ja, sehr, sehr schön.
Das mag oft so abgedroschen wirken, weil man es ja auch oft liest, aber tatsächlich ist es wirklich so. Und ich glaube, dass der tiefe Glaube an das, was man selber kann, was man selber imstande ist, da geht es bis hin, dass man auch auf sich selber stolz ist. Das musste ich auch lernen. Und dann heißt es ja oft, ja, dieser Glaubenssatz Selbstlob stinkt. Ich weiß nicht, ob es das bei dir in der Schweiz auch gibt, aber bei uns sehr wohl, wo man denkt, nein, wenn ich immer nur darauf warte, dass mich andere loben, dann warte ich mitunter lange. Ja. Aber auf sich selber mal stolz zu sein, sich selber zu loben, sich selber auf die Schulter zu klopfen, das tut auch mal gut und das stärkt einen selber auch und das kann einem niemand nehmen.
Ja, sehr, sehr schön. Und damit wirst du ja auch unabhängig. Da musst du nicht immer auf andere warten, ja? Genau. Selbstlob hat auch was mit Selbstwertschätzung zu tun.
Absolut.
Ja. Sich selber zu schätzen, sich selber zu ehren und zu sagen, ey, ich bin so stolz auf dich. Und ich meine, dieser Spruch, den habe ich auch so oft gehört und ja, du gehst ja noch in deinem Selbstlob total unter. Sag ich, nein, ich gehe in meinem Selbstlob auf. Das ist der Unterschied. So komme ich zum Blühen. Und wenn ich mich selbst lobe, wenn ich mich selbst wertschätze, dann hat das eine Wirkung und dann können es die anderen auch wahrnehmen, ja.
Aber das ist ja verdächtig. Das hast du sicher auch schon mal gehört, dass Menschen, die einfach oft gut drauf sind und auch dann gute Laune versprühen und Energie haben, das ist ja auch vielen verdächtig.
Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja, das kenne ich, ja, ja. Aber weißt du, Ulrike, ich sage immer, ich kann nicht jedermanns Liebling sein. Für mich gibt es einfach drei Arten von Menschen. Menschen, die total begeistert sind. Menschen, die sagen, ich weiß nicht so ganz. Und Menschen sagen, ey, das geht gar nicht, der Typ. Du, ja. Jeder nach seiner Fasson. Das kennst du bestimmt auch, oder?
Absolut.
Du kannst nicht für alle da sein. Du kannst auch nicht Speaker und Coach für alle sein, sondern auch für die Leute, die das schätzen, ja?
Ja, und es muss auch dann dazu passen.
Ja, ganz genau. Ja.
Zur Person, also gerade beim Coaching, wo ich sage, da geht es einfach um so viel, um Vertrauen. Da möchte ich auch, dass der Coachee mich zuerst kennenlernt und dann auch hineinspürt, passt sie zu mir? Und da, ich hatte es zwar noch nie, aber ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn jemand sagt, ich kann mir nicht vorstellen, mich in ein Coaching-Gespräch mit Ihnen zu begeben, dann ist es absolut legitim.
Genau, sehr, sehr gut. Ja, die Chemie muss absolut stimmen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Ausgangspunkt. Und du hast vorher noch erwähnt, der Glaube, ja. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Wir brauchen einen unerschütterlichen Glauben an uns selber, weil das gibt uns ganz, ganz viel Kraft. Und wir kommen ins Urvertrauen rein und dann getrauen wir uns auch viel, viel mehr zu tun, ja.
Ja, auch aus dem Flieger zu springen.
Ja, genau. Sehr, sehr gut. Das finde ich so genial. Ulrike, wie triffst du deine Entscheidung? Wie gehst du da vor?
Also es hängt natürlich davon ab, welche Entscheidungen. Weil wir treffen ja tagtäglich laufende Entscheidungen. Genau. Wenn es jetzt um gravierendere geht, dann bin ich schon jemand, der sich Zahlen, Daten, Fakten ansieht, abwägt, natürlich auch versucht hineinzuspüren. Und dann habe ich schon so ein Umfeld aus 2, 3 Personen, die völlig unterschiedlich sind, die ich dann hier als Sparring-Partner mit hereinnehme, um auch dann zu sagen, okay, was hält ihr davon? Und das sind für mich dann immer sehr wertvolle Impulse, weil ich weiß, diese Menschen, die sagen mir auch ganz offen und ehrlich, was sie davon denken. Und das kann dann durchaus etwas sein, was vielleicht jetzt gar nicht so angenehm ist für mich, aber es ist unglaublich wertvoll. Weil es hilft dir ja kein Ja-Sager.
Ja.
Nur um ein schönes Gesicht zu machen, sondern ich brauche auch genau diese Sparing-Partner, um dann auch wieder meine eigenen Entscheidungen zu schärfen. Die verändern sich dann dadurch. Vielleicht taucht dann plötzlich eine Frage auf oder ein Aspekt, den ich bis jetzt noch gar nicht gesehen habe, weil ich ja auch nur aus meinem Blickwinkel heraus die Welt sehe und jemand anderer kann das dann durchaus mit einer Frage bereichern.
Wow, sehr, sehr schön. Ganz, ganz wichtig, dass man Experten um sich herum hat, ja. Sparringspartner und so gehe ich auch vor. Ich mache viel nach dem Bauchgefühl, aber bei ganz großen, wichtigen Entscheidungen, da hole ich auch die Experten dazu, ja.
Ja.
Die Experten, die in dem Gebiet schon sind, wo ich gerne hin möchte und höre mir das an und letzten Endes treffe ich dann immer noch die Entscheidung, ja. Wenn mein Bauchgefühl stärker ist, ja.
Ganz genau.
Ja, sehr, sehr schön. Also machst du es genauso?
Ja.
Super.
Das Bauchgefühl ist immer wichtig, aber wie gesagt, wenn es dann wirklich um gravierende geht, dann braucht es auch einmal die Zahlen, Daten, Fakten, weil da ist dann auch die eigene Begeisterungsfähigkeit, könnte dann durchaus einmal ein Stolperstein sein, wo ich sage, ach, geh wieder mal einen Schritt zurück.
Ja,
okay. Spring noch nicht hinein, schau dir vielleicht noch etwas an. Aber das ist ja in Teams auch oft nicht anders. Ja. Und ich sage, okay, wenn ich ein Team habe, braucht es auch diese unterschiedlichen Charaktere, braucht es auch einmal einen Bremser, einen Advocatus Diaboli, der eine komische Querfrage stellt, wo die anderen schon bereit sind, loszumarschieren und sich denken, nicht der schon wieder mit seinen komischen Fragen, aber vielleicht ist genau das die wichtige Frage, damit eben das nicht in die falsche Richtung losgeht. Und da helfen halt, da hilft eben so ein Netzwerk schon sehr viel, also mir persönlich, weil ich denke, ja, das schärft meinen Blick, das mache ich auch, wenn es um Ideen geht oder die Umsetzung meiner eigenen Visionen. Ja. Da kann man schon über die Zeit und über das Lebensalter dann so ein entsprechendes Netzwerk aufbauen.
Sehr, sehr, sehr schön. Also ganz, ganz wichtig auch für die Zuhörer, Netzwerk aufbauen. Aber Netzwerk, für mich ist immer wichtig, Netzwerk von Menschen, die schon dort sind, wo ich hin möchte. Wenn ich nämlich ein Netzwerk in meinem Feld habe, die haben ja alle den gleichen Blickwinkel. Ja.
Richtig, richtig, ganz genau.
Sehr, sehr schön.
Ja, meine Lieben, das war es jetzt mit dem ersten Teil dieses wundervollen Interviews. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Ja, super, dass du die ganze Zeit dabei warst. Herzlichen Dank dafür und ich bin mir sicher, du wirst die eine oder andere Geschichte für dich umsetzen, anwenden, jeden Tag ein Stück mehr. Lebe dein für dich ideales Leben. Willst du mehr wissen und hören von mir und spannende Interviewpartner, abonniere jetzt gleich den Podcast, dass du keinen einzigen mehr verpasst. Danke dir für eine positive Bewertung. Hast du weitere Tipps und Vorschläge? Bitte direkt an mich. Abonniere deinen Ernst Kramer Inner Circle. Du kannst ihn 14 Tage lang testen für nur 1 Euro. Dort bekommst du ganz viele weitere wertvolle Inputs rund um dein Leben. Es erwarten dich verschiedene Module, Videoclips, Checklisten, MP3 für unterwegs, Texte, Mindmaps. Den Link findest du wie immer unten in der Shownote. Abonniere den Erfolgs-Newsletter, damit du gar nichts mehr verpasst. Sehr, dass du dabei warst. Freue mich, dich wieder dabei zu haben. Von ganzem Herzen eine wundervolle und großartige Zeit für dich und dein Leben. Tschüss, bye bye, dein Ernst Krameri.